Mir ist gerade beim Lied singen eine Antwort gekommen zum Pfarrer Knosenberger seiner Frage, ob mir jemand schon mal einen richtig schlechten Ratschlag gegeben hat. Ja, eine Chinesin hat zu mir mal gesagt, Gott hätte ihr gesagt, ich solle sie heiraten. Komischerweise hat mir das Gott nie gesagt. Ich habe sie dann auch nicht geheiratet. Also habe diesen Ratschlag nicht befolgt. Jetzt zurück zum Buch Habakuk. Heute Abend haben wir das Thema Gott, ich habe viele Fragen. Was wir gestern gemacht haben, wir haben angefangen beim Buch Habakuk, das hat ja nur 3 Kapitel, das ist ganz praktisch für eine Bibelwoche, da kommt man durch, haben die ersten 11 Verse angeschaut und da sind einige Fragen vom Habakuk aufgetaucht, die er an Gott hat, weil die Babylonier immer mächtiger wurden, war eine herannahende Weltmacht, die haben die Assyrer ausgewischt und wahrscheinlich schon die Ägypter zur Zeit vom Habakuk und die waren kurz zuvor, Jerusalem und Juda einzunehmen. Und das war eine große Bedrohung. Und der Habakuk hat seine Fragen an Gott gehabt. Gott, schweigst du? Hilft Gott überhaupt? Und die andere Frage, die wir noch behandelt haben, war, ist Gott mein Leiden egal? Da ging es drunter und drüber im Land Juda, Korruption und Ungerechtigkeiten, Unterdrückung und so weiter. Und von außen hat diese Bedrohung gelauert. Und der Habakuk hat Fragen an Gott gehabt. Er hat vieles nicht verstanden. Und was wir heute sehen, ist eben, ja, Gott, ich habe noch mehr Fragen. Da geht es weiter im Buch Habakuk mit anderen Fragen, die der Habakuk auch hatte. Ich lese euch mal Kapitel 1, Vers 12, die Verse vor, bis Kapitel 2, Vers 5, dass wir das hören, was im Wort Gottes geschrieben ist. Das ist wichtiger als das, was ich sage, von daher könnt ihr nachher wieder einschlafen. Ich lese mal. Aber du, Herr, schreibt der Habakuk, aber du, Herr, mein Gott, mein Heiliger, der du von Ewigkeit her bist, lass uns nicht sterben, sondern lass sie uns, o Herr, nur eine Strafe sein und lass es sie, o unser Fels, uns nur züchtigen. Denn deine Augen sind zu rein, als dass du Böses ansehen könntest und dem Jammer kannst du nicht zusehen. Warum siehst du dann aber den Räubern zu und schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Du lässt es den Menschen gehen wie den Fischen im Meer, wie dem Gewürm, das keinen Herrn hat. Sie ziehen's alles mit der Angel heraus und fangen's mit ihrem Netze und sammeln's mit ihrem Garn. Darüber freuen sie sich und sind fröhlich. Darum opfern sie ihrem Netze und räuchern ihrem Garn, weil durch diese ihr Anteil so fett und ihre Speise so üppig geworden ist. Sollen sie darum ihr Netz immer da ausleeren und Völker umbringen ohne Erbarmen? Hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe zu, was er mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Der Herr aber antwortete mir und sprach, schreib auf, was du geschaut hast, deutlich auf eine Tafel, sodass es lesen könne, wer vorüberläuft. Die Weisung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinzieht, so harre ihrer. Sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. So wird auch der treulose Tyrann keinen Erfolg haben, der stolze Mann nicht bleiben, der seinen Rachen aufsperrt wie das Reich des Todes und ist wie der Tod, der nicht zu sättigen ist. Er rafft an sich alle Heiden und sammelt zu sich alle Völker. Soweit mal. Ist nicht so eine angenehme Botschaft, da gibt es noch ein paar Gliederungen, wer noch eine braucht. Um das soll es heute gehen, die weiteren Fragen vom Habakuk und wie Gott ihm antwortet. Es ist ein weiteres Gebet, ein weiteres Reden mit Gott. Habakuk redet mit Gott. Und bevor wir uns den Fragen zuwenden, müssen wir Vers 12 ein bisschen anschauen. Da heißt es, aber du, Herr, mein Gott, mein Heiliger, der du von Ewigkeit her bist. Und dann geht's weiter. Mir ist aufgefallen, er redet ganz persönlich mit Gott. Du, Herr, mein Gott, mein Heiliger. Das ist doch klasse, oder? Dass wir als gläubige Menschen ganz persönlich mit dem lebendigen Gott reden dürfen. Das ist ein Vorrecht, das wir haben. Wir dürfen per Du sein mit Gott. Muss man sich mal vorstellen. Und er schreibt hier, aber du Herr, und das alles in der Lutherbibel mit großen Buchstaben geschrieben. Das ist immer ein Anzeichen dafür, im Hebräischen steht das Wort Yahweh. Ein Wort für Gott. Ich bin Yahweh. Der Titel bezeichnet ja eine Gemeinschaft, die er haben will mit den Menschen. Er ist ein persönlicher Gott. Er hat sich dem Abraham offenbart. Er hat sich dem Volk Israel offenbart. Er ist der Bundesgott, der mit ihnen einen Bund schließt. Er will ganz nah bei ihnen sein. Das ist Yahweh, der Herr. Und so spricht Habakuk ihn an. Aber du, Herr, du bist mein Beziehungsgott, du bist mein Bundesgott. Du willst Gemeinschaft mit mir haben. So nah will Gott uns Menschen sein und so nah ist er uns. Und so persönlich dürfen wir beten. Er betet aber auch auf der anderen Seite, mein Gott. Da steht das Wort Elohim, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Wenn ihr ganz am Anfang von der Bibel geht und die Schöpfungsgeschichte lest, da kommt nirgends das Wort Jahwe vor. Im ersten Kapitel kommt Jahwe nicht vor, sondern nur Gott, Elohim. Der Allmächtige, der Schöpfergott, der alles unter seinen Händen hat, der Gewalt über alles hat, der Herr der Herren. Zu dem betet er auch. Das eine und dieselbe Person oder der eine und derselbe Gott. Herr, darf ganz nah bei dir sein, aber du bist auch der Allmächtige. Und das ist eine super Kombination. Zu jemandem zu beten, der sehr, sehr persönlich ist und dem ich ganz nah kommen darf und wo ich auf derselben Schiene weiß, hey, ist der Allmächtige, der kann alles machen, der hat alles im Griff. Und dann betet er ihn noch an als Heiliger, mein Heiliger, heilig. Ganz wörtlich, mein Abgesonderter. Er ist abgesondert. Er kann den Menschen insofern nicht nahe kommen, weil die Sünde den Menschen von Gott trennt. Und Gott kann es nicht in seiner Nähe haben. Er ist abgesondert. Und trotzdem will er Beziehung mit uns. Mein Heiliger. Kommt einem vielleicht beim Persönlichen das Neue Testament in den Sinn, wo es heißt, euer Vater im Himmel. Oder Vater im Himmel. Oder wenn Jesus sagt, mein Vater im Himmel. Ganz oft kommt das Wort oder der Begriff Vater im Himmel vor. Aramäisch, kennt ihr alle? Abba. Das ist nicht die schwedische Popgruppe, sondern das aramäische Wort für Vater. Ich darf Vater, Papa zu ihm sagen. Zum lebendigen, allmächtigen Gott darf ich Papa sagen. Aber, und das sollten wir nicht vergessen, auf der anderen Seite, er ist auch der Heilige, der allmächtige Schöpfergott. Beides ist wichtig und beides ist richtig. Und Jesus betet mal zu seinem Vater im Garten Gethsemane. Er sagt, aber mein Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. So hat Jesus vor seiner Kreuzigung gebetet. Und der Gerhard Mayer schreibt in seinem Kommentar zu dieser Stelle, das ist ganz interessant, Christen, die sich nach dem Gethsemane orientieren, also die so beten, wie Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat, lernen hier, und jetzt kommen vier Punkte, sich auch in dunkelsten Stunden voll Vertrauen an den himmlischen Vater zu wenden. Das Wort Abba. Niemals das Lob Gottes zu vergessen. Denn Jesus betet, alles ist dir möglich. Also er betet ihn als den Allmächtigen an. Drittens, mit völliger Offenheit zu beten. Jesus betet, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er wollte das nicht. Als Mensch, er wollte das nicht. Er wusste, was bevorsteht. Als Mensch, boah, er wollte es nicht. Lass diesen Kelch vorbeigehen. Und viertens, auch ein Nein Gottes zu akzeptieren. Jesus hat gebetet, nicht was ich will, sondern was du willst. Also er hat sich seinem Vater untergeordnet und auch das Nein akzeptiert. Nein, diesen Kelch lasse ich nicht an dir vorübergehen. Und du weißt es. Du wirst das Werk der Erlösung für die Menschheit vollbringen. Und da ist mir aufgefallen, der Habakuk macht das eigentlich genau gleich. Er betet wie Jesus. Er redet voll Vertrauen mit Gott. Er ist pardu mit Gott. Er sagt nicht aber er sagt mein Gott, mein Heiliger, mein Herr. Ganz persönlich. Der Habakuk vergisst nicht das Gotteslob. Wir lesen in Vers 13, deine Augen sind zu rein, als dass du Böses ansehen könntest. Und dem Jammer kannst du nicht zusehen. Also Gott ist ein Heiliger, ein ganz reiner, der ist perfekt und ein Gott voller Liebe und Gnade. Der Habakuk ist wie Jesus, ganz offen und ehrlich. Jesus hat gebetet, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Habakuk hat die W-Fragen gestellt. Warum? Gott, warum? Warum geht es so zu? Warum geschehen so furchtbare Dinge? Ich verstehe es nicht. Warum? Aber der Habakuk akzeptiert auch ein Nein. Gott hat ihm ja gesagt, das haben wir gestern schon gehört, ja, die Chaldäer, die Babyloner, die werden kommen. Die sind quasi mein Werkzeug. Die werden Strafe über euch bringen, weil ihr euch ständig von mir abgewandt habt. Und irgendwann muss ich mal durchgreifen. Es geht so nicht. Und der Habakuk hat es akzeptiert. Wir lesen dann in Kapitel 3, das kommt dann am letzten Abend. Aber in Vers 2 sagt er von Kapitel 3, im Zorne denke an Barmherzigkeit. Also der Habakuk hat genau gewusst, okay, das Gericht kommt, die Strafe kommt. Im Zorne, aber sagt dann auch, denke an deine Barmherzigkeit, sei gnädig mit uns. Er akzeptiert es, dieses Nein von Gott. Ich antworte nicht so, wie du dir das wünschst, aber ich antworte. Und genauso dürfen wir zu Gott kommen. Der Paulus schreibt es mal, ihr dürft aber lieber Vater sagen. Ich darf ganz persönlich mit Gott reden und ich darf diese Warum-Fragen stellen. Und Gott hält es aus. Aber nun zu den Fragen. Eine Frage. Bist du etwa nicht Gott? In der Luther-Übersetzung ist es gar nicht als Frage formuliert. In den anderen deutschen Übersetzungen schon. Beim Luther heißt es, aber du, Herr mein Gott, also Vers 12, aber du, Herr mein Gott, mein Heiliger, der du von Ewigkeit her bist. Und geht's weiter. Aber die Elberfelder hat zum Beispiel, bist du nicht von alters her Herr, mein Gott, mein Heiliger? Fragezeichen. Bist du nicht Gott? In 12a, du bist doch heilig und ewig. Oder nicht? Das ist eher eine rhetorische Frage. Ja, du warst schon immer der, der du bist. Du bist immer derselbe. Du änderst dich nicht. Natürlich bist du heilig und ewig. Ich kriege das halt nicht zusammen. Du bist heilig und ewig und wir müssen die furchtbare Zukunft vor uns sehen. Und du lässt es zu. Und dann sagt er am Ende von Vers 12, du wirst uns durch die Babylonier doch nur strafen, oder? Nicht ganz umbringen. Also er appelliert an die Gnade Gottes. Interessant. In Vers 12, ich lese es mal vor, lass uns nicht sterben, sondern lass sie uns, o Herr, nur eine Strafe sein und lass sie, o unser Fels, uns nur züchtigen. Züchtigung meint hier das drohende Gericht, die Strafe Gottes. Aber sie sollen nur züchtigen. Und Gott lässt sie auch, das Volk, nur züchtigen. Nicht umbringen, nicht ausrotten. Gott ist gnädig. Ja, das drohende Gericht, die drohende Bestrafung ist schon da, ja. Aber nicht das komplette Ausrotten. Die Zürcher Bibel hat zur Rechtweisung, mögen wir vielleicht eher statt Züchtigung, aber steht da. Und ein Bild, was das Neue Testament gebraucht, Hebräer 12, da schreibt der Autor, unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen, und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst als alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Ich war auch mal Kind und ihr auch. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. In dieser Hoffnung lebt auch der Habakuk. Ja, Gott, ich sehe das Gericht kommen, die Strafe kommen, wir waren ungehorsam, eigentlich haben wir es verdient, aber bitte züchtige uns nur, erziehe uns nur, hilf uns, dass wir dadurch durch das Negative erkennen, dass du uns lieb hast und uns helfen willst, wieder auf die rechte Bahn zu kommen. Die Frage 5, die er stellt, ist Gott ungerecht? Vers 13, deine Augen sind zu rein, als dass du Böses ansehen könntest, und dem Jammer kannst du nicht zusehen. Warum siehst du dann aber den Räubern zu und schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Also, er stellt fest, du bist doch gerecht, Gott. Das ist doch eine Eigenschaft von dir. Und du bist ein Gott der Liebe. Und das verstehe ich nicht. Das sind die Ungerechten und die scheinen über die Gerechten zu herrschen und die können machen, was sie wollen. Und die Gerechten leiden runter und die Ungerechten kommen ungeschoren davon. Kennen wir vielleicht irgendwoher? Diese Frage treibt den Habakuk um. Er war gläubig. Er hat an Gott geglaubt und trotzdem hat er diese Frage gestellt. Sag mal, Gott, du bist doch gerecht und liebend. Es hat sich nicht so angefühlt für ihn. Im Kopf wusste er das schon, ja, Gott ist gerecht, Gott der Liebe. Und das sind beides Eigenschaften Gottes. Er hat noch viele mehr, aber Gerechtigkeit und Liebe sind zwei ganz wichtige Eigenschaften von Gott. Und nirgendwo hat Gott es besser und bildhafter und eindrücklicher gezeigt als am Kreuz von Golgatha. Zum einen, er ist ein gerechter Gott. Er hat gesagt, denn der Sünde sollt ist der Tod. Und wenn wir allesamt Sünder sind, wie Paulus es schreibt, und er hat recht, dann haben wir alle den Tod verdient. Und wenn Gott gerecht ist, müsste uns eigentlich alle sterben lassen im Sinne von, die Bibel redet von beim Tod, von Trennung von Gott. Da gehört der physische Tod zwar auch dazu, aber das ewige Getrenntsein von Gott, das ist eigentlich das, was wir verdient haben. Und wenn Gott gerecht ist, muss er das erfüllen. Sünde sollt, ist der Tod. Auf der anderen Seite liebt uns Gott unendlich und sagt, boah, ich will eigentlich nicht, dass die alle sterben, dass die für ewig von mir getrennt sind. Ich bin ein Bundesgott, ein Gemeinschaftsgott, ein Beziehungsgott. Ich will Gemeinschaft mit den Menschen, weil ich sie lieb habe. Und dann kehrt er unsere Sünde nicht einfach unter den Teppich und sagt, ja, vergessen wir das, schon gut. Nein. Er erfüllt seine Gerechtigkeit in Jesus, weil Jesus stellvertretend für mich starb. Und er war ohne Sünde. Ich bin ein Sünder. Und er war der einzige Mensch, der das tragen konnte. Meine Schuld, der an meiner Stelle gestorben ist. Und Gott hat das zugelassen. Er hat gesagt, mein Sohn, er wird sterben, dass du nicht nur Vergebung, sondern neues Leben, neue Gemeinschaft, Beziehung mit mir hast. Ganz eindrücklich sagt es Römer 5, Vers 8, ein ganz bekannter Vers. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nicht als wir schon uns super benommen haben und so gut Menschen waren und so weiter, uns angestrengt bemüht haben, sondern als wir noch Sünder waren. Da ist Jesus schon für mich und dich gestorben. Der Habakuk geht dann einen Schritt weiter. Wenn Gott gerecht ist, warum sieht er dann den Ungerechten tatenlos zu? Scheinbar tatenlos zu. Er versteht es nicht. Und das kann ich gut verstehen, weil ich habe manchmal auch so den Eindruck, Gott, wo bist du denn? Greif doch endlich durch. Ich habe mal überlegt, ein paar Sachen, die so in meinem Umfeld so eine Warum-Frage in mir auslösen. Eine Sache ist relativ frisch von letzter Woche. Ich habe gerade Creedle vorgestellt. Gott, warum mussten 4 Mitarbeiter aus finanziellen Mängeln entlassen werden? Warum lässt du das zu? Das ist doch ein gutes Projekt. Warum haben wir nicht genügend Geld, um diese Leute bezahlen zu können und dass sie ihre Gaben einbringen? Warum? Ich verstehe es nicht. Oder warum gibt es in meinem Umfeld lebendige Christen, wo die Ehe auseinandergeht? Das sind beide Christen, beide gläubig. Teilweise sind sie in Führungspositionen, in christlichen Organisationen. Der eine hat schon die Scheidung hinter sich, der andere hat die Scheidung noch vor sich, wahrscheinlich im März. Ich verstehe es nicht. Ich kapiere es nicht. Ich frage Gott, warum? Warum werfen uns Christen manchmal so Stöcke in den Weg, dass wir ins Stolpern geraten? Warum? Ich weiß nicht, ob ihr das Café Steak kennt in Leipzig. Das ist dieses Café. Das hat eine Gemeinde gegründet als Begegnungsort für die Leipziger Bürger. Und natürlich wollen sie auch da ihren Glauben leben. Sie wollen nicht evangelisieren, sondern einfach ihren Glauben leben. Gott hat alle Menschen lieb und deswegen bieten wir hier allen einen Treffpunkt an. Und die haben im September 23 angefangen mit ihrem Kaffeebetrieb. Und am 6. Januar diesen Jahres, also gut 2 Monate später, haben sie schon den 23. Anschlag auf dieses Café hinter sich. Weil es da linke Extremisten gibt, die immer wieder das boykottieren. Und hier haben sie die Scheiben von dem Café voll. gesprayt. Sie haben schon Scheiben eingeworfen. Der neueste Anschlag, da haben sie 500 Milliliter Buttersäure im Kaffee verteilt am 24. Dezember, dass es keiner mitkriegt. Und die haben das Kaffee immer noch geschlossen, weil es halt stinkt, ist klar. Und ich gebe euch mal einen Auszug von ihrer Internetseite, von dieser linken Organisation, die das gemacht hat. Ich hoffe, ich schockiere euch nicht zu sehr, aber das ist Deutschland. Und ich habe heute geguckt, Leipzig ist 330 Kilometer von Sachsen weg. Ist nicht so weit. Da schreiben diejenigen, die den Anschlag gemacht haben, ich muss jetzt da mein Dings da gucken, genüsslich schlugen wir stattdessen die Scheiben ein und hinterließen voller Hass und Genugtuung unsere Meinung am Stay-Café. Genüsslich. Und dann schreiben sie weiter, Stay und Seal Church, also Stay ist Café und Seal Church, das ist die Gemeinde, die dahinter steht. Ich sage es jetzt einfach, ich zitiere, verpisst euch, nieder mit Fundis, Faschos und Querfeindlichkeit, Barista, Barista, Antichrista, Love and Rage, einige wütende Queers. Könnt ihr nachlesen im Internet. 23 Mal wurde das Café angegriffen. In Deutschland. Und du fragst dich schon, Gott, warum? Die Gemeinde meint es doch gut, die Betreiber, die das ehrenamtlich teilweise machen, die wollen doch nur helfen. Warum? Warum greifst du nicht durch? Warum? Eine andere Frage, die ich habe, ist, warum hast du meinen Arbeitskollegen an der Klostermühle einen Gehirntumor sterben lassen? Warum? Der hat so eine wertvolle Arbeit gemacht. Der hat Konfirmandenarbeit gemacht. Ich habe keine Antwort. Aber das sind Fragen, und ihr habt ähnliche Fragen wahrscheinlich, die euch umtreiben. Gott, warum? Und der Habakuk hatte sie auch. Und dann bringt er einen Vergleich mit Fischen und Angeln und so weiter. Vers 14 und 15, du lässt es den Menschen gehen wie den Fischen im Meer, wie dem Gewürm, das keinen Herrn hat. Sie ziehen es alles mit der Angel heraus und fangen es mit ihrem Netze und sammeln es mit ihrem Garn. Darüber freuen sie sich und sind fröhlich. Da wird ein Bild von der Fischerei gebraucht. Der damaligen Zeit, da gab es drei Methoden, um Fische zu fischen, angeln. Das eine ist, die gewöhnliche Angel zu benutzen. Das andere waren so Treibnetze, die hat man hinterm Boot hergezogen. Und das dritte war so Wurfnetze, die man vom Strand aus geworfen hat oder entsprechend dann platziert hat, gesteckt hat. Und das sind Bilder für, das der Habakuk gebraucht, die Vielfältigkeit an Gewalt, die in der Welt herrscht und wie sie auf vielfältige Art und Weise versuchen, das Gottesvolk zum Stürzen zu bringen. Das schockiert den Habakuk. Mit allen Tricks wird da gearbeitet, um möglichst viele Fische herauszubekommen. Ich bin auch Angler, von daher, ich finde es nicht schlecht, aber es ist halt ein Bild. Und es macht ihnen auch noch Spaß. Habt ihr noch das Zitat? Genüsslich haben wir das Kaffee zerstört. Genüsslich. Es hat uns Spaß gemacht. Doofe Christen. Und da fragst du dich schon, warum? Und dann geht es noch weiter im nächsten Vers. Darum opfern sie ihrem Netze und räuchern ihrem Garn, weil durch diese ihr Anteil so fett und ihre Speise so üppig geworden ist. Die beten quasi, also bildhaft, die Netze an und die Angel an. Und der Habakuk bezieht es auf die Babylonier, sagt, hey, die kommen uns zu bestrafen, das ist eine riesige Macht, die überrollt uns. Und die beten ihre eigene Macht an, was sie alles können, was sie alles drauf haben. Die beten nicht mal denjenigen an, der sie eigentlich benutzt, nämlich Gott. Der sagt, ich schicke meinen Knecht Nebukadnezar, der Heerführer von Babylon ist, später dann König wurde. Also sie beten nicht mal den an, von dem das Gericht die Strafe kommt, sondern sie denken, oh, wir machen das, wir sind toll, klasse. Und dann fragt der Habakuk, ist die Welt der Ungerechtigkeit hilflos ausgeliefert? Sind wir machtlos? Er sagt in Vers 17, sollen sie darum ihr Netz immer da ausleeren und Völker umbringen ohne Erbarmen? Geht es immer so weiter? Land fahren, Netz ausleeren, wieder rausfahren, wieder fischen, wieder ausleeren. Geht es immer so weiter? Übrigens, beim Fischen mit dem Netz gibt es ein Riesenproblem, auch in der heutigen Fischerei. Der sogenannte Beifang. Das Zeug, was man gar nicht will. Also Zeug, das sind Lebewesen, Fische und Delfine und was weiß ich, was die da alles fangen. Aber auf das haben sie es gar nicht abgesehen. Deswegen, die werden einfach aus dem Netz rausgezogen, wieder ins Wasser geworfen. Die meisten davon sind tot. Und so agiert auch ein Stück weit die Welt. Hauptsache, wir bekommen immer mehr. Und wenn da welche auf der Strecke bleiben und draufgehen, ist mir egal. Das ist der Beifang, der menschliche Beifang. Und es sind in unserer Gesellschaft, ich nenne jetzt einfach mal ein paar stellvertretend, die Alten und die Schwachen, die ungewollten Kinder, die ungeborenen Kinder, die Armen, die Minderheiten, die Christen. Wir leben in einer so toleranten Welt und die linken Extremisten, die wollen auch, dass sie toleriert werden, aber wenn jemand eine andere Meinung hat, dann ist es schwierig. So viel zum Thema Toleranz. Und bei Kriegen nennt man das Kollateralschaden, wenn da irgendwelche Kinder, Frauen, ältere Menschen im Bombenhagel zugrunde gehen. Ja, das ist halt Kollateralschaden. So tickt die Welt. Und der Habakuk fragt, geht es immer so weiter? Gott, bist du blind? Und jetzt antwortet Gott. Und sind wir jetzt in Kapitel 2. Auf die Frage 4 antwortet er. Die Frage war, bist du nicht Gott? Und dann sagt er, natürlich. Natürlich bin ich Gott. Warte nur. Vers 1. Hier stehe ich auf meiner Warte, also meinem Wachturm, und stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe zu, was er mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Ich war bei der Bundeswehr, ich war Wachsoldat, ich weiß, was ein Wachturm ist, ich bin da oft gestanden. Ich sollte eigentlich immer nach dem Feind Ausschau halten, ist relativ langweilig. Aber der Habakuk hat gesagt, ich stehe auf meinem Wachturm und ich gucke so lang, bis Gott mir antwortet. Ich will es sehen und ich warte so lang, bis Gott zu mir spricht. Ich habe ihm so viele Dinge vorgehalten, warum Fragen gestellt, auf die ich keine Antwort habe. Ich warte jetzt so lange, bis ich eine Antwort bekomme. Eigentlich hat er nur das gemacht, was Gott ihn schon angewiesen hatte. Kapitel 1, Vers 5 sagt Gott, seht euch um. Seht, schaut. Und genau das macht der Habakuk. Er sagt, okay, ich gehe auf meinen Turm, ich gehe nicht vom Fleck, bis du mir antwortest. Ich will wissen, warum. Und der Habakuk, der denkt immer drüber nach, ja, so und so geht es zu in dieser Welt und sehr ungerecht. Und mir ist da der Asaf in den Sinn gekommen. Der Asaf war auch ein Levit, wie wahrscheinlich der Habakuk auch. Der hat zur Zeit von David gelebt und hat Psalmen geschrieben. Und Psalm 73, so ein Psalm, den eigentlich auch der Habakuk geschrieben haben könnte. Hat er nicht, aber vom Inhalt her passt es. Ich lese euch ein paar Verse draus vor. Nimm eine moderne Übersetzung, die Basisbibel. Denn ich war neidisch auf die Angeber, als ich sah, wie gut es den Frevlern ging. Sie leiden ja offenbar keine Schmerzen. Ihr Leib ist gesund und wohlgenährt. Die harte Arbeit der Menschen kennen sie nicht und die Sorgen der Leute berühren sie nicht. Darum tragen sie ihren Hochmut wie eine Halskette und hüllen sich in einen Mantel von Gewalt. Aus ihren Augen grinst der Wohlstand hervor. Vor lauter Einbildung hüpft ihnen das Herz. Sie spotten und reden in böser Absicht daher, verdrehen die Worte und schüchtern ein. Sie reißen den Mund auf bis zum Himmel und lassen auf der Erde ihre Zunge freien Lauf. Darum wendet sich das Volk ihnen zu. Von ihren Reden bekommt es nicht genug. Sie sagen, wie sollte Gott davon erfahren? Was weiß denn schon der Höchste? Schaut nur hin. So leben die Frevler. Alle Zeit sind sie frei von Sorgen und vermehren ihr Vermögen. Könnte auch ich geschrieben haben. Könnte Habakuk geschrieben haben. Vielleicht könntest du das geschrieben haben. Warum geht es den Gottlosen so gut? Wir bekommen schon eine Antwort vom Asaf, wie er mit der Situation umgeht. Da heißt es in Vers 16, deshalb versuchte ich zu begreifen, warum es den Gottlosen so gut geht. Aber das war mir zu schwer. Er hat es nicht kapiert. Warum geht es den Gottlosen so gut? Und dann in Vers 17, da kommt die Antwort. Da hat er seine Antwort bekommen. Warum geht es den Gottlosen so gut? Da heißt es, bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Also bis er in den Tempel ging und die Gottesnähe gesucht hat und gemerkt hat, hoppla, ich muss meinen Blickwinkel ändern. Gott sagt mir, ja, im Moment ist es so, aber schau auf ihr Ende. Nicht so abwertend, so, wart mal ab, euch geht es noch dreckig, sondern einfach um zu sehen, ja, so ist es. Gott ist der Gerechte, er wird durchgreifen. Der Asaf suchte bewusst Gemeinschaft mit Gott. Und das hat ihm geholfen, diese Warum-Frage, dieses Unbegreifliche zu verstehen, zu sagen, okay, Gott, du hast mir jetzt nicht wirklich eine Antwort gegeben, aber du hast mir immerhin gesagt, schau auf ihr Ende. Vers 2, Kapitel 2, antwortet Gott dem Habakuk, der Herr aber antwortete mir und sprach, schreib auf, was du geschaut hast, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Finde ich cool. Schreib's auf. Dass jeder es lesen und sehen kann. Das, was ich voraussage, es wird eintreten, ganz sicher. Da schreib schwarz auf weiß oder weiß auf schwarz. Schreib's auf. Du kannst Gott drauf festnageln, auf das, was er sagt, dass es zu 100% eintritt. Er hat es schon in mehreren Situationen gesagt, zu Mose zum Beispiel, hat gesagt, als der Josua gegen die Amalekiter gesiegt hat, hat Gott zu ihm gesagt, schreib das auf. Dass der Josua sich auch in Zukunft daran erinnert. Und so ist nach und nach unsere Bibel entstanden, weil es Leute aufgeschrieben haben, was Gott sagt und was er tut. Und das ist unsere Hilfe, wie wir mit diesen Fragen, die wir nicht beantworten können, umgehen können. Wir gehen da vielleicht danach weg immer noch mit, ja, jetzt habe ich keine richtige Antwort bekommen. Aber es treibt mich in die Gottesnähe. Und dann erlebe ich und sehe ich den lebendigen Gott und sehe, ja, Gott, du bist gerecht und du kommst wieder und du wirst Gerechtigkeit schaffen. Und es hilft mir zu wissen, Gott hat alles im Griff. Aber dafür muss ich auch lesen. Lesen, was auf der Tafel steht, das habt ihr jetzt nicht zu Hause, in der Schule vielleicht noch. Aber was in der Bibel steht, was Gott aufschreiben ließ, lese ich das? Oder gucke ich mir Filme an über die Bibel und das ist dann die Wahrheit oder lese vielleicht einen christlichen Roman und das muss dann reichen? Lies das Original. Da steht die Wahrheit drin. In den Filmen wird viel zugedichtet und in Büchern auch. Das ist ein Roman, ist klar. Wenn du die echte Wahrheit erkennen und sehen willst, dann musst du dir die Mühe machen und das Wort Gottes lesen. Da führt kein Weg dran vorbei. Predigten hören ist auch gut. Bücher über die Bibel lesen ist auch gut. Aber das Allerbeste ist, das Original zu lesen, die Bibel selbst. Deswegen an dich und mich die Frage, wie regelmäßig lese ich eigentlich in der Bibel? Das musst du für dich selber beantworten. Ich muss zum Schluss kommen. Vers 2 und 3, da steht, und der Herr erwiderte mir und sprach, schreib die Vision auf, und zwar deutlich auf die Tafeln, damit man es geläufig lesen kann. Das ist jetzt die Elberfelder Übersetzung. Denn die Vision gilt erst für die festgesetzte Zeit. Und sie strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn sie sich verzögert, warte darauf. Denn kommen wird sie. Sie wird nicht ausbleiben. Was Gott sagt, es wird geschehen. Diese Zusage haben wir. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Bei uns an der Klostermühle, wo ich gearbeitet habe, gibt es hinten ein Tal, Dörsbachtal oder Jammertal heißt es. Ist ziemlich so kurvig, geht es halt im Bachlauf entlang. Und wenn du da läufst, ist schön, aber du siehst nicht so weit. Da kommt irgendwann wieder eine Kurve und denkst, oh, es kommt dahinter und okay, jetzt sehe ich wieder 50 Meter, dann gibt es wieder eine Kurve. Und wir als Menschen, wir sind so wie bei so einer Wanderung im Tal, am Bachlauf, wir sehen vielleicht ein bisschen voraus, aber nicht wirklich weit. Oder weißt du, was morgen sein wird? Oder in einer Stunde? Wir hatten einen Pfarrer, der kam mit seinen Konfirmanden aus der Nachbarortschaft. Und ich wusste von dem, das ist so ein Gleitschirmflieger mit Motor dran. Also so ein motorisierter Gleitschirm. Und da habe ich zu dem gesagt, du, HP, ich sollte mal noch Fotos machen von der Klostermühle von oben. War natürlich eine Ausrede, ich wollte fliegen. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, ich nehme dich gern mal mit. Ich habe noch nicht den Schein, um Leute befördern zu dürfen, mache ich gerade, wenn ich den habe, ich rufe dich an. Das hat er tatsächlich gemacht. Hat mich angerufen, gesagt, du, heute Abend gehe ich fliegen, willst du mit? Und ich, ich komme. Und wir sind über dieses Jammertal drüber geflogen. Und ich habe einen total anderen Blickwinkel auf das Jammertal gehabt, wie als ich als Wandersmann unten war. Plötzlich habe ich die ganzen Kurven gesehen, habe gesehen, wo das endet, wo die nächste Ortschaft ist, wo das Tal aufhört. Alles. Das ist Gottes Blickwinkel. Und wir müssen lernen, Gottes Blickwinkel einzunehmen. Und wir können das nur einnehmen, wenn wir Gott zu uns sprechen lassen. Und das ist in seinem Wort. Deswegen, meine Bitte, lies das Wort. Ganz wichtig. Noch kurz Antwort auf Frage 5. Ist Gott ungerecht? Nein, natürlich nicht. Beide, der Gerechte und der Ungerechte, bekommen, was sie verdienen. Und ich habe am Sonntag schon diesen Schlüsselvers mit euch behandelt, deswegen mache ich das jetzt nicht nochmal. Aber da sind die beiden Wege drin. Wer halsstarrig ist, vielleicht erinnert ihr euch, die da waren an den Luftballon. Die aufgeblasenen. Das ist nur heiße Luft. Die werden nie Ruhe finden in ihrem Herzen. Das geht nicht. Die werden immer auf der Suche sein. Die Gerechten, die werden durch Glauben leben. Und ich habe damals gesagt, ja, gerecht sind wir nicht aus uns selber. Auch Israel war nicht gerecht. Wir werden gerecht gesprochen durch die Vergebung, die wir in Jesus Christus haben. Und das ist, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ihr könnt, wenn ihr Lust habt, mal dann 1. Petrus 3, Vers 18 lesen. Ich habe am Sonntag noch drüber geredet, über den Glauben. Das ist treue Festhalten an Gott. Und das, was er sagt, ich halte an Gott fest. Und wir haben gesagt, Habakuk kann übersetzt werden mit Umklammerer, Umarmer. Er hält sich an Gott fest. Und das ist das, was uns gilt. Ich möchte zum Schluss kommen. Am muss gerade gucken. Ich überspringe ein paar Verse, aber wir haben einfach keine Zeit. Was haben wir aus diesem Abschnitt gelernt? Zum einen, mein ehemaliger Bibelschuldirektor, der Charlie Moore, hat immer gesagt, God's trains are always on time. Gottes Züge fahren immer pünktlich. Ist nicht so wie bei der Deutschen Bahn, aber Gottes Züge fahren immer pünktlich. Vielleicht nicht nach unserem Fahrplan, wie wir das gerne hätten. Die Deutsche Bahn legt ja auch ihren Fahrplan fest und ich muss halt da sein, wann der Zug fährt und hoffen, dass er kommt. Gott legt den Plan fest und die Züge kommen pünktlich, auf die Sekunde genau. Wenn Gott was sagt, das tut er hundertprozentig. Und wenn er sagt, harre, dann heißt es warten. Harre. Und wir mögen das nicht, das sehe ich ein. Ich warte auch nicht gerne. Also als Kind, wenn ich auf Weihnachten gewartet habe, das war furchtbar. Also die Tage davor, das war, oh, oder auf dem Geburtstag oder so. Wie oft muss ich noch schlafen? Ihr kennt das. Was haben wir noch gelernt? Ungerechtigkeit führt zum ewigen Tod. Wir werden morgen noch das ein bisschen mehr beleuchten mit diesen Wehen, die dann kommen. Also nicht Geburtswehen, aber Wehe. Dieser Ausspruch Wehe kommt fünfmal vor. Und es richtet sich an Babylon, an die Ungerechten, an den Nebukadnezar. Werden wir morgen ein bisschen beleuchten. Dem Gerechten wird sein Glaube ewiges Leben bringen. Das haben wir auch gelernt. Wir haben auch gelernt, Gott ist gerecht, weil er Gott ist. Er war es immer, wird es auch immer sein. Da ändert sich nichts dran. Und das Handeln von Tyrannen, da hören wir morgen ein bisschen mehr davon, kann nichts an Gottes Gerechtigkeit ändern. Nur weil die falsch und ungerecht handeln, heißt es nicht, dass Gott nicht gerecht sei, sondern er lebt halt oder sagt uns, harret, ich habe alles im Griff, harret.